Herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Ballhorn, Chefredakteur von Jacobin und auch der Host von diesem Podcast, der eine kurze Pause gemacht hat. Ich war ein paar Wochen verreist, habe ein bisschen Urlaub gemacht und wir haben uns entschieden, dass wir den Podcast einfach für ein paar Wochen schlafen lassen. Aber ich bin wieder da oder wir sind wieder da. Und haben auch ein paar neue Produkte im Angebot für euch. Zum einen haben wir die neue Ausgabe 2021, Zurück zum Fortschritt. Nicht wenige von euch haben auf Instagram und auf Twitter nachgefragt, wo die Ausgabe bleibt. Die ist jetzt hier. Sie wird die in den nächsten Tagen bei euch im Postfach landen. Wer noch nicht das Privileg hat, sozusagen Jacobin nach Hause geschickt zu bekommen, kann es jetzt noch sichern mit einem Abo unter jacobin.de/abo. Ihr kennt die Geschichte, ich belasse es dabei. Und wir haben auch neues Merch, nämlich neue Basecaps. Ich trage hier selber eins davon. Die wird es auch in den nächsten Tagen zu geben in unserem Online-Shop. Das ist auch irgendwo auf unserer Homepage. Und ja, ich finde sie schick. So, genau, das war's mit der Selbstpromotion. Lass uns zum Thema kommen. Wie gesagt, wir sind wieder da, Jacobin Weekly, und was könnten wir diese Woche besprechen, außer natürlich unsere neue Bundesregierung. Für euch heute, für uns morgen, wird Friedrich Merz als Bundeskanzler gekürt. Das Kabinett ist mehr oder weniger bekannt. Und das gibt natürlich viel Gesprächsstoff für einen sozialistischen Podcast. Ich sitze deshalb hier mit meiner Kollegin aus der Redaktion, Astrid Zimmermann, um zu diskutieren, was auf uns Zukunft kommt, was die neue Regierung vorhat und vor allem auch, was das bedeutet für Opposition. Und nicht nur die linke Opposition, zu der wir natürlich uns verpflichtet fühlen, sondern auch die immer stärker werdende rechte Opposition, die in den letzten Wochen zumindest in ein paar Umfragen sogar stärkste Kraft war. Das ist alles sehr besorgniserregend. Auch die Milliarden und Milliarden für Aufrüstung ist besorgniserregend. Also es ist wirklich gerade eine schwierige Zeit für Sozialisten und linke Politik insgesamt. Und wir wollen mit euch darüber diskutieren, was das alles bedeutet. Astrid, lass uns mit dir anfangen. Also Merz ist Kanzler oder wird wahrscheinlich Kanzler sein bis zu der Veröffentlichung dieser Folge. Vieles ist aber dabei nicht neu. Olaf Scholz, unser ausgehender Kanzler, hat auch vor ein paar Tagen gesagt, dass er begrüßt, dass die Bundesregierung jetzt einsieht, dass so viel Geld ausgegeben wird. Es werden ja 500 Milliarden für Infrastruktur ausgegeben. Wir wissen nicht wie viel für Aufrüstung tatsächlich, ja, ausgegeben wird. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mir den Regierungsvertrag oder Koalitionsvertrag anschaue, es gibt da schon Kürzungen, es werden ein paar Sachen zurückgenommen. Mit der neuen Einbürgerung wird ein paar Schritte zurückgenommen. Das mit der Cannabis-Legalisierung wird vielleicht zurückgenommen. Aber in vielen Punkten habe ich das Gefühl, dass die Merz-Regierung das umsetzt, was die Ampel umsetzen wollte, aber nicht konnte, wegen eines aufmüpfigen Christian Lindners unter anderem. Bin ich dazu zynisch? Haben wir jetzt eigentlich eine mehr oder weniger Fortsetzung der letzten Regierung oder kommt jetzt was qualitativ Neues auf uns zu?
Also ich würde schon sagen, dass es nochmal eine weitere Verschiebung nach rechts ist mit der neuen Regierung, weil du hast natürlich recht, dass jetzt der Bremsblock Lindner erstmal weg ist und es Merz ja gelungen ist, durch dieses Hau-Rückmann-Manöver mit den alten Bundestagsmehrheiten jetzt nochmal dieses Investitionspaket auf den Weg zu bringen in Kombination mit der Lockerung der Schuldenbremse. Ich finde im Übrigen auch, dass es diese Hau-Ruck-Aktion gebraucht hat. Das allein ist eigentlich schon denkwürdig, weil es auch zeigt nochmal, in welcher Krise, glaube ich, auch die zentristischen Parteien sind, dass man eben trotz veränderter Kräfteverhältnisse im neuen Bundestag versucht, die eigenen politischen Projekte durchzudrücken, auch wenn eben die Mehrheitsverhältnisse das nicht mehr so zulassen. Ich finde interessant jetzt an dieser Kombination, dass man irgendwie schon sieht, dass diese massiven Investitionen ja verbunden werden mit einem krassen Kürzungszwang. Und das, würde ich sagen, ist der eigentliche Verhandlungserfolg auch von Friedrich Merz. Also momentan wird es ja so dargestellt, als hätte die SPD sich da besonders geschickt angestellt. Das ist ja eigentlich gerade so die Erzählung, ne? Also die SPD konnte irgendwie klare Punkte setzen und das wird dann auch von Seiten der CDU moniert. Man hätte sich da irgendwie quasi so ein bisschen in Gefangenschaft nehmen lassen von der SPD. Und wenn man sich aber mal anschaut, was wurde jetzt eigentlich beschlossen und was soll auf den Weg gebracht werden, dann hat die SPD vor allen Dingen Ministerposten für sich rausverhandelt. Mhm. Das ist erstmal gut für Menschen in der SPD, die Minister werden wollen, so. Aber sie werden auf diesen Posten nicht viel sozialdemokratische Politik machen können. Insofern ist für mich da schwer nachvollziehbar, wo der große Verhandlungserfolg da liegen soll. Weil eigentlich die ganzen so zaghaften Reformen, die die SPD da rein verhandelt hat, stehen alle unter Finanzierungsvorbehalt. Und ich finde die Tatsache, dass das die Argumentation ist, das ist eigentlich interessant. Weil das bedeutet im Grunde, dass trotz Lockerung der Schuldenbremse diese Grundfunktion der Schuldenbremse erhalten geblieben ist. Also vorher konnte man immer sagen, wir können aufgrund der Schuldenbremse keine sozialen Investitionen machen. Wir sehen das vielleicht ein, dass es Investitionen braucht, irgendwie in Bildung, in den sozialen Wohnungsbau, in irgendwie die klimagerechte Umwandlung der Wirtschaft, Ausbau des sozialen Sicherungssystems etc. Aber wir haben leider kein Geld. Wir müssen einen ausgeglichenen Haushalt haben. Es gibt da diesen Sachzwang der Schuldenbremse, uns sind die Hände gebunden. Und jetzt wiederum kann man sagen, weil wir so viel investieren in die Aufrüstung, müssen wir zwangsläufig beim Sozialen sparen. Der Effekt am Ende ist natürlich derselbe. Also man hat ganz geschickt diese Entpolitisierung der Verteilungsfrage im Grunde zementiert durch dieses neue Schuldenpaket. Und ich finde, das ist eigentlich das Zentrale und weshalb ich glaube, dass der große Verhandlungserfolg ein rechter Verhandlungserfolg ist und Verhandlungserfolg von Seiten der Union und über den wird eigentlich viel zu wenig geredet. So. Also am Ende kann man immer noch sagen, für Soziales ist zu wenig Geld, da die Austerität ist vorbei für die Rüstungsindustrie, die Austerität wird verschärft für die breite Bevölkerung. So. Und da können wir auch noch mal mehr ins Detail gehen, aber ich meine, wenn man sich irgendwie auch anschaut, was geplant ist, um jetzt die Wirtschaft wieder anzukurbeln, das ist ja auch der Auftrag dieser neuen Regierung, dann ist es eine vor allen Dingen unternehmerfreundliche Politik. So, ne? Also so würde ich das vielleicht beschreiben. Deswegen glaube ich, man kann jetzt nicht erwarten, dass das so ein Konjunkturprogramm für die Wirtschaft wird. Das soll es ja eigentlich sein, sondern ich würde leider vermuten, das wird ein Konjunkturprogramm für die AfD wahrscheinlich. So. Und auch dieses Personaltableau, das wir jetzt sehen, das ist einfach, das sind sehr, also vor allen Dingen würde ich sagen, ein Überhang des rechten Flügels sowohl, das gilt sowohl für die Union als auch für die SPD.
Ja, so. Also, auch für die SPD, also da bin ich mir nicht so sicher. Ich meine, ja? Aber lass uns vielleicht erstmal aufs Tableau schauen. Also ja. Von der CDU haben wir richtig viele Millionäre in der Regierung, auch relativ viele Leute aus der Privatwirtschaft, wo ich mir nicht sicher bin, ich bin kein Experte für die neuere deutsche Politikgeschichte, aber ich frage mich, gab es in der Bundesrepublik schon mal eine Regierung, wo so viele sozusagen Kapitalvertreter direkt in der Regierung installiert worden sind oder ist das eine weitere sozusagen Amerikanisierung der amerikanischen Politik.
Der deutschen Politik, meinst du?
Oh, ja.
Ich muss gestehen, ich habe das jetzt nicht nachgeschaut, ob es schon mal so gab. Aber ich finde es auch gar nicht so verwunderlich, dass genau das jetzt in einem Kabinett von Friedrich Merz passiert. Weil das Interessante ist ja, also wenn man sich jetzt nochmal anschaut, wie wurde das in der Presse besprochen, dass es eben jetzt so viele Manager, irgendwie Unternehmer gab, die quasi ohne Karenzzeit direkt in das Kabinett reingewechselt sind. Hat man ja versucht, das irgendwie so zu drehen, als wäre das im Grunde ein großer Vorteil für diese Regierung. Ne? Also anstatt zu sagen, das ist ein klarer Interessenkonflikt, das ist ein klares Problem, wurde gesagt, das ist im Grunde eine große Kompetenz. Da kommen Leute mit einem ganz anderen Mindset irgendwie rein. So, die können jetzt irgendwie hier nochmal diesen trägen politischen Betrieb irgendwie mal aufbrechen und auflockern. Und genau so wurde über Friedrich Merz gesprochen. Also das ist das Framing von Friedrich Merz. Ne? Also als man irgendwie dann darüber geredet hat, ich weiß nicht, ist dieser Mann wirklich dazu geeignet, der Kopf der deutschen Regierung zu werden, er hat überhaupt keine Regierungserfahrung, wurde gesagt, ja gut, das mag sein, aber der hat viele Jahre in der Privatwirtschaft verbracht, der war bei BlackRock, der kennt einfach irgendwie so die Wirtschaft total gut und diese Kompetenz kann er jetzt einbringen in seine politische Karriere. Und dass er jetzt Leute um sich schart, die sozusagen in der Hinsicht ein ähnliches Profil haben, finde ich gar nicht so verwunderlich. Und es gab ja sogar selbst in der Union, also intern von der Union, Kritik daran. Also selbst in der Union gibt es ja so einen Arbeitnehmerflügel, ne, die CDA, die eher so ein bisschen so christlich-soziales Profil hat und die auch gesagt hat, in jeder Regierung seit der Nachkriegszeit war zumindest ein Vertreter oder mindestens ein Vertreter dieses Flügels in der Regierung beteiligt, in der CDU-geführten Regierung. Das ist jetzt zum ersten Mal auch nicht so. Und ich würde deswegen schon sagen, dass das auch Teil irgendwie so dieser Verschiebung nach rechts ist, die eben nicht nur sich andeutet in dem immer weiteren Erstarken der AfD, sondern vielleicht halt auch in diesen Personalentscheidungen.
Ja, irgendwie, ja. Ne? Ich meine, immerhin ist die SPD inzwischen sowas wie die arbeitnehmerfreundliche Flügel der CDU geworden und ist durchaus in der Regierung vertreten.
Ja.
Ich finde auch, ich meine, ich will das alles gar nicht schönreden, aber es wurde immerhin ein Mindestlohn von 15 Euro vereinbart, aber auch so irgendwie spekulativ, so vielleicht kriegen wir das hin.
Ja.
Ich denke aber schon, und das, darüber haben wir noch nicht gesprochen, also dass die 500 Milliarden Euro Sondervermögen für Infrastruktur, das kann, denke ich, schon durchaus einen wirtschaftlichen Effekt haben für ein Land, das seit 3 Jahren in der Rezession steckt und auch einen realen positiven Effekt haben für viele Menschen in dem Land. Also und da, denke ich, ist auch ein Stück weit sozusagen die Gefahr, in Anführungszeichen, für eine linke Opposition ist, dass, ich meine, Deutschland steckt in der wirtschaftlichen Krise, die Krise der Industrie wird wahrscheinlich zunehmen und mit der CDU in der Regierung, so schwach wie sie ist, haben die Gewerkschaften erstmal einen Gesprächspartner, der vielleicht hier und da für Subventionen sorgen kann, dafür sorgen kann, dass ein Teil dieses Sondervermögens für Industrie X oder Y ausgegeben wird, wo einfach der sozialpartnerschaftliche Pakt bei aller Schwächung erstmal aufrechterhalten wird und wo zumindest die großen Gewerkschaften in das Regierungshandeln einbezogen werden, was besonders brisant oder gefährlich ist in einer Zeit, wo diese Regierung massiv aufrüstet. Aber ich sehe erstmal leider mehr Kontinuität als Brüche und auch nicht so oder durchaus Chancen für die politische Mitte bei aller Schwäche ihre Hegemonie erstmal zu erhalten durch diese Kombination aus Investitionen und Aufrüstung.
Also du meinst sozusagen, dass es so ein Stabilisierungsversuch ist?
Ja. Könnte sein, ja.
Ich meine, so verkaufen sie es ja selber auch. Also ich glaube, dass der Versuch ja auch ist, irgendwie nach diesen Jahren, wo man so eine chaotische Ampelregierung hatte, und was ja auch eine Regierung war, jetzt bei aller Kritik, aber die sich auch so hingestellt hat, als wir sind hier ein Modernisierungsprojekt. So, wir wollen eigentlich aufhören, so mit diesem irgendwie bleiernen Merkel-Pragmatismus. Es soll jetzt mal einen Aufbruch geben. Und dann hat man das versucht und es gab keine Regierung, die so unbeliebt war wie diese Regierung. Und dass man daraus jetzt irgendwie gelernt hat und denkt, okay, also es verkauft sich halt eben jetzt vielleicht auch besser, irgendwie zu sagen, ja, wir übernehmen Verantwortung, wir bringen hier jetzt wieder ein bisschen Stabilität rein. Und das ist insofern natürlich auch, also glaube ich, in dem Sinne auch klug ist vielleicht von der Union, dieses Investitionspaket auch als so ein Verhandlungserfolg der SPD zu verkaufen, anstatt zu sagen, wir müssen jetzt einfach auch uns eingestehen, mit der Schuldenbremse sind uns die Hände gebunden, wir brauchen halt jetzt einfach diese Investition so, ansonsten haben wir keine Handlungsspielräume. Also würde ich auch mitgehen
und das
so in
kann
dieser
auch,
Beschreibung. Ja.
Also das, man muss dann natürlich schauen, wie das konkret sich ausgestaltet. Aber so ein Infrastrukturpaket oder Investitionspaket kann auch sehr gut sein für das Branding der Bundesregierung und auch vor allem von Friedrich Merz selbst. Also Kürzungen im Sozialbereich werden natürlich, also das spürt man natürlich, aber das ist nicht so, als dass man von heute auf morgen dann merkt, oh, 100 Milliarden fehlen, Schulen verschwinden nicht über Nacht, Krankenschwestern verschwinden nicht über Nacht, das ist ein schleichenderer Prozess. Wenn aber neue Brücken gebaut werden, wenn zum Beispiel Fabriken erhalten bleiben, weil sie jetzt Panzer statt Autos bauen, das sind konkrete materielle Effekte im Leben, womit eine Regierung sich ein bisschen brüsten kann. Das denke ich auch oft das Problem von linken Regierungen oder linken Regierungen in Anführungszeichen in den letzten Jahren in Deutschland, dass man sehr kleine Erfolge hat, wie so, schau, wir haben jetzt ein zusätzliches Schuljahr eingeführt, was weiß ich, kleine Sachen, womit man aber sich nicht gut branden kann. Und das, glaube ich, macht die Regierung diesmal viel besser und Genau, was ich eigentlich auch noch ansprechen wollte, was damit eigentlich gar nichts zu tun hat, ist aber, wir haben nochmal über die Einbindung der SPD, oder vorhin über die Einbindung der SPD gesprochen. Ich denke auch, zumindest symbolisch sehr wichtig, ist, dass Saskia Esken eiskalt abserviert wird. Mhm. Also Klingbeil hat sich am Wochenende nochmal zu ihr bekannt sozusagen, sie verteidigt und dann wenige Stunden später ihr wohl erzählt, dass sie keine Ministerposten bekommen wird und dass sie auch nicht nochmal für den Parteivorstand nominiert wurde. Das war schon letzte Woche raus. Ich denke, das steht auch symbolisch ein Stück weit dafür. Die SPD ist wieder komplett, ich meine, dass die SPD die Mitte ausgemacht hat, haben wir hier nicht nie angezweifelt, aber komplett wieder in die Mitte reingerückt und wieder der Juniorpartner von der CDU, erstmal auf Dauer. Also ich denke, wie gesagt, wir haben eine AfD bei 25%, mal schauen, wie lange das alles hält. Aber man kann, denke ich, den jetzigen Moment erstmal als einen Versuch der Stabilisierung, meine ich, interpretieren. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen ähnlich wie die beiden Jahre, wo auch durch Build Back Better und die IRA versucht wurde, mit Investitionspaketen die Wirtschaft anzukurbeln und wieder die Gesellschaft ein bisschen zusammenzuziehen, zusammenzurücken. Und das hat ja vier Jahre gehalten.
Ich meine, da hast du recht. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen die Ironie dieser Geschichte, weil ich glaube auch bei der Ampel, also ich meine, Robert Habeck hat sich, glaube ich, sehr genau angeguckt, was Biden macht. Ja, und auch Olaf Scholz war ja irgendwie ein Fan von Joe Biden. Also ich glaube so, Friedrich Merz macht halt sozusagen, fängt jetzt an, in diese Regierung zu gehen mit dem, was Habeck und Scholz gerne gemacht hätten, aber nicht machen konnten irgendwie wegen Lindner. Wie groß jetzt aber sozusagen diese Wachstumsimpulse sind für die Wirtschaft, da bin ich mir halt einfach nicht so sicher. Mhm. Ich traue mir da einfach keine Prognose zu, weil zumindest jetzt auch die ersten, die ich so gesehen habe von irgendwie Wirtschaftsinstituten, eher das Gegenteil gesagt haben und jetzt dann irgendwie auch eher prognostiziert haben, dass sie glauben, es wird irgendwie weiter Stagnation geben. Und wenn man sich auch nochmal anschaut, also ich meine, diese 500 Milliarden Infrastrukturpaket, das ist gut, dass es die gibt, so auf jeden Fall erstmal, aber das ist jetzt verteilt auf 12 Jahre. Wenn man in der Zeit jetzt merkt, die Investitionsbedarfe steigen und ich werde davon ausgehen, dass das passieren wird, muss man wieder neu verhandeln. Mhm. So, und wenn ich mir jetzt anschaue, wie ist dieser neue Bundestag aufgestellt, welche Kräfte sind da stark, welche Kräfte sind schwach, werden das zähe Verhandlungen, glaube ich, so. Also, und man fängt dann wieder bei Null an, weil eben auch die SPD die Chance verpasst hat, verspielt hat, jetzt einfach wirklich auch an die Reform der Schuldenbremse ranzugehen, so. Und die anderen Maßnahmen, die ja geplant sind, um die Wirtschaft anzukurbeln, sind im Grunde einfach kapitalfreundliche Politik, so muss man sagen. Also da wird dann gesagt, okay, es gibt steuerliche Entlastung für die Unternehmen. Es werden es soll irgendwie Bürokratieabbau geben. Das heißt in der Regel Arbeitsstandards, Umweltstandards ein bisschen aufweichen. Lieferkettengesetz wird abgeschafft. Ja. So, ne? Also Regularien, die halt lästig sind für Unternehmen, das sägt man irgendwie alles ab. Dann gibt es noch Entlastung für die Unternehmen in der Hoffnung, da wird dann gesagt, ja, das ist ein großer Investitionsbooster für die deutsche Wirtschaft. Ich bin da sehr skeptisch, weil das hat man in Deutschland in den letzten Jahren schon gemacht. Also die Unternehmenssteuern sind immer weiter gesunken. Das hat aber nicht dazu geführt, dass die Investitionen gestiegen sind. Im Gegenteil, weil, also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, ich muss weniger Steuern zahlen, kann ich mehr von dem behalten, was ich an Gewinn erwirtschafte, muss weniger an den Staat abgeben. Was ich damit mache, kann ich als Privatunternehmen privat entscheiden. Und genau das haben Privatunternehmen auch gemacht. Sie haben diese Gewinne dann entweder auf die hohe Kante gelegt oder haben sie halt als Dividenden an ihre Aktionäre verschleudert. Warum sollte das jetzt anders sein? Weiß ich nicht, konnte mir bis jetzt noch niemand erklären. So, und das Ganze dann auf der anderen Seite wird ja auch noch begleitet von so Entscheidungen wie, wir sägen am 8-Stunden-Tag, indem wir die wöchentliche Arbeitszeit ausweiten. Wir drehen jetzt nochmal die Daumenschrauben an, wenn es um die Sanktionierung von Arbeitslosen geht, was im Grunde auch nicht nur eine schlechte Nachricht ist für Menschen, die ohne Einkommen und ohne Arbeit sind, sondern für alle Menschen, die von ihrer Arbeit, von ihren Löhnen leben müssen, weil sich natürlich die Verhandlungsposition verschlechtert. So. Also ich bin deswegen, und natürlich auch, wenn es keine Entlastung gibt für die breite Mehrheit in einer Zeit von wirtschaftlicher Stagnation oder Rezession, muss man ja irgendwie sagen, und auch von Reallohnverlusten, die Reallöhne sind heute niedriger als 2019 wegen der Inflation, dann ist es natürlich auch nicht gut für die Binnennachfrage. Also auch da könnte man sagen, wären jetzt nicht nur vor dem Hintergrund des sozialen Ausgleichs wäre es irgendwie sinnvoll, Entlastung für die breite Mitte zu machen, sondern es wäre auch natürlich irgendwie für die, um die Wirtschaft in Gang zu kriegen, eigentlich eine sinnvolle Entscheidung. Das wird es alles nicht geben, weshalb ich halt so die Befürchtung habe, dass so dieser krasse politische Vertrauensverlust, den es auch gab während der Ampeljahre, der die AfD stark gemacht hat, das wäre halt so meine pessimistische Prognose, dass ich mir vorstellen könnte, dass das sich verschlimmert. Und selbst wenn es jetzt einen kleinen Wachstumsimpuls geben sollte, weil die Rüstungsindustrie natürlich profitiert von dieser partiellen Lockerung der Schuldenbremse, dann wird das ja auch nicht lange tragen. Also es gab da ja kurz danach diesen Tweet von Yannis Varoufakis, der das irgendwie ganz gut zusammengefasst hat, wo er gesagt hat, ja gut, Deutschland kann keine Autos mehr verkaufen, deswegen baut es jetzt Panzer, aber so Panzer, die halten Jahrzehnte und Konsumenten kaufen sie nicht. So, das ist totes Metall, das steht irgendwo rum, damit kannst du nichts produzieren, damit kannst du nichts neu erwirtschaften. Im Idealfall verstauben die irgendwo und müssen niemals zum Einsatz kommen. So, deswegen, genau, also ich bin mir nicht so sicher, wie sehr sich die Regierung dann auch damit dann so profilieren kann irgendwie. Ne?
Ja, das entwickelt, ja. Ich meine, das russische Beispiel zeigt vielleicht, dass eine Kriegswirtschaft auch im Fall eines aktiven Krieges durchaus positive Nebeneffekte haben kann. Das war natürlich kein Szenario, das wir uns herbei wünschen. Und vermutlich wollen das auch die neuen Regierenden in Berlin auch nicht. Mhm. Keinen aktiven Kriegsfall, sondern einfach weitere Belieferung eines Kriegsfalls woanders. Aber du hast es gerade nochmal angesprochen, also die es ist wirklich eine prekäre politische Konstellation gerade in Deutschland. Wir haben jetzt eine AfD auf fast 25%. Mhm. Vor ein paar Wochen waren sie auf 25%. In ein paar Wochen werden sie es wahrscheinlich wieder. Mhm. Und wir haben jetzt die neue Entwicklung, dass vor wenigen Tagen der Verfassungsschutz entschieden hat, dass die AfD als gesichert rechtsextrem gilt. Die Reaktionen darauf von eigentlich allen etablierten Parteien und auch von der Linkspartei hieß, mehr oder weniger Verbotsverfahren jetzt. Mhm. Jetzt haben wir quasi die Information in der Hand. Davor konnten wir es nicht ahnen, aber jetzt hat uns die Regierung gesagt, dass die AfD gesichert rechtsextrem ist. Mhm. Ich mache mir da tatsächlich ein bisschen Sorgen, weil natürlich ist die AfD rechtsextrem. Das würde, glaube ich, niemand in unserer Redaktion in Frage stellen. Aber wir haben direkt darauf gesehen, dass auch führende Vertreter der AfD ich meine, obwohl sie eigentlich offensichtlich nicht wirklich vorbereitet waren auf diese Entscheidung oder diesen Bericht und es widersprüchliche Signale gab, mein Eindruck ist, dass die AfD-Spitze sich jetzt auf einen Konfrontationskurs mit der CDU geeinigt hat, beziehungsweise daraus ergibt sich auch keine andere Wahl, wenn die CDU-geführte Regierung ein Verbotsverfahren eröffnen sollte, worauf es, denke ich, jetzt hinausläuft. Also alles andere wäre aus Sicht der Regierenden unverantwortlich oder unglaubwürdig. Das heißt, wir werden eine rechtsextreme Partei bei 20% im Bundestag haben, die nichts mehr zu verlieren hat, sozusagen, weil die Option von Schwarz-Blau jetzt erstmal von der Fläche verschwunden ist. Und das, denke ich, ist in einem jetzigen Moment sehr gefährlich, weil wir haben eine sich anbahnende Industriekrise, die kann man links oder rechts deuten, rechte Erzählungsmuster sind sowieso schon dominant und da ist, denke ich, die Erzählung der AfD, Ausländer raus, Frieden mit Russland sozusagen, erstmal viel plausibler als die linke Erzählung, sozial-ökologische Transformation und dezentrale Energienetze und also blablabla, also viele schöne, aber doch recht ferne und abstrakte Visionen von wie eine Umgestaltung dieser Gesellschaft gelingen kann, während die AfD anbietet, wir gehen zurück zu den 70er Jahren, zu den 80er Jahren und das ist erstmal viel plausibler für viele Wähler und da denke ich, das könnte wirklich, also diese Einstufung als gesichert rechtsextrem, so sachlich richtig sie sein mag, könnte wirklich komplett nach hinten losgehen, nicht nur für die Mitte der Gesellschaft, sondern auch für die linke Flanke.
Okay, ich muss mich kurz sortieren, ich habe ganz viele Gedanken. Genau, also ich meine zuerst so zu dieser Prognose, du meinst ja, du gehst eigentlich davon aus, dass es jetzt ein Parteiverbotsverfahren, dass die kommende Regierung eins einleiten wird und da wäre ich mir nicht so sicher. Weil also das Innenministerium, wenn ich da jetzt nichts Falsches sage, ist ja so, der Verfassungsschutz untersteht dem Innenministerium.
Ja.
Das Innenministerium wird jetzt in die Hand von Alexander Dobrindt von der CSU gehen, der ein harter Hund ist. So, also ob der jetzt der richtige Mann, also sozusagen, ob jetzt, wenn das Innenministerium in der Hand von Alexander Dobrindt ist, ob das, ich bin mir nicht so sicher. Und auch wenn ich mir jetzt nochmal irgendwie anschaue, wie der Bundestag da aufgestellt ist, meine Spekulation, dass das jetzt so kurz vor knapp noch rausgehauen wurde am Freitag, also quasi die letzte Amtshandlung von Nancy Faeser war das ja im Grunde, war eigentlich eher, dass ich dachte, die alte Regierung setzt jetzt noch schnell dieses Verbotsverfahren auf den Weg und beerbt die neue Regierung damit, weil sie vielleicht davon ausgeht, dass sie oder der neuen Regierung das nicht so zu oder bezweifelt, dass die ein Parteiverbotsverfahren einleiten würden. Aber das ist jetzt irgendwie alles so Spekulation. Ich weiß es nicht, bin mir da nicht so sicher. Und was jetzt die Perspektive der AfD angeht, du hast ja so diese Gegnerschaft zur CDU angesprochen und da würde ich auch mitgehen, dass das so ist. Mein Eindruck ist allerdings auch eher, dass das schon viel länger eigentlich der Zug ist, den die AfD oder die Strategie ist, die AfD verfolgt. Weil, also ich erinnere mich noch an dieses Zitat, kennen wahrscheinlich jetzt irgendwie auch sehr viele, das jetzt schon einige Jahre her ist, von Maximilian Krah, der in einem Interview dann irgendwie auch mal befragt wurde, wie ist eigentlich das Verhältnis CDU oder Union, AfD, und der da gesagt hat, der Hauptgegner der AfD, der strategische Hauptgegner, also strategisch, nicht politische Hauptgegner, der strategische Hauptgegner der AfD ist die Union, weil die AfD sich in Europa mal umgeschaut hat und sich angeguckt hat, was muss eigentlich passieren, was sind eigentlich die Bedingungen, die Konstellation, die einer rechtsextremen Regierung zum Aufstieg verhelfen. So, was muss passieren, damit Rechtsextreme regieren? Was da passieren muss, ist die Implosion der Konservativen. Und diese sozusagen Verzwergung der CDU, indem man irgendwie versucht, einen Keil zu treiben in diese Partei, dass sie sich aufspaltet in eine Flanke, die sagt, ja, wir sind quasi rechtsoffen, die AfD, das ist so ein bisschen wie so unangenehme Verwandtschaft irgendwie. Die gehören halt zur Familie, aber man mag sie nicht so gern. So, ne, es gibt halt diesen Teil in der CDU und dann gibt es noch einen anderen Teil, der sagt, nee, mit denen auf gar keinen Fall irgendwie. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und dass es diesen Konflikt gibt und dass es diesen Riss gibt in der CDU, hat sich ja schon angezeigt, bevor jetzt auch diese Einstufung von dem Verfassungsschutz kam, nämlich in der Asylabstimmung. Das ist ja offenbar geworden, dass es da keine einheitliche Position gibt innerhalb der CDU, weshalb ich ja glaube, das ist eigentlich schon länger so, ne? Also diese Gegnerschaft eigentlich zur Union. Und dann, ja, mit dem Parteiverbotsverfahren, ich bin da auch hin und her gerissen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der grundsätzlich sagen würde, ich finde das falsch, das zu tun. So. Also ich glaube, aber ich glaube, ein Parteiverbotsverfahren sollte man in Erwägung ziehen, wenn man quasi alle Patronen verschossen hat, der politischen Auseinandersetzung und der politischen Bekämpfung der AfD. Und das, finde ich, ist ja das Dramatische eigentlich. Genau das ist nicht passiert. Also alles, was man hätte tun können eigentlich, um der AfD und dem Erstarken der AfD den Boden zu entziehen, diese sozusagen ökonomischen Bedingungen dieser Faschisierungstendenz, die auszutrocknen, da ist gar nichts passiert. Im Gegenteil, also man hat dann auch noch vermutlich in der Hoffnung, die AfD disziplinieren zu können, indem man quasi ihr Potenzial in sich absorbiert und ihre Positionen mitpropagiert, sie immer stärker und stärker gemacht. Und deswegen finde ich sozusagen diese Kombination von, wir machen politisch eigentlich nichts gegen die AfD und dann, wenn sie uns aber wenn sie so gefährlich ist, dass wir sie politisch eigentlich nicht mehr kleinkriegen können, dann kommen wir mit dem Parteiverbotsverfahren. Das, glaube ich, ist einfach nicht der richtige Weg. Also man hätte, glaube ich, halt schon immer zweigleisig fahren müssen, politisch bekämpfen und dann kann man gleichzeitig auch noch über ein Parteiverbotsverfahren nachdenken, weil ich eben, ne, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, wir wissen auch, auf demokratischem Wege können antidemokratische Parteien gewählt werden. So. Also deswegen würde ich das jetzt nicht per se ausschließen, aber ich finde eben, naja, man hätte halt auf breiterer Flanke die AfD bekämpfen müssen und das ist nicht passiert. So.
Genau, und jetzt befürchte ich, ist es einfach ein bisschen zu spät. Also wir haben die Partei bei über 20%. Die ist vielleicht keine glaubwürdige Opposition in dem Sinne, dass sie eigentlich eine sehr, sehr kapitalfreundliche Politik verspricht. Aber im Sinne des Affekts haben sie es geschafft, den Wut der Unzufriedenen aufzunehmen, die Stimme der Unzufriedenen zu werden. Nach wie vor viel eher als die Linkspartei, auch wenn die Linke wieder die Kurve gekriegt hat in den letzten Monaten und kleine Geländegewinne gemacht hat in diesen Segmenten der Gesellschaft. Im Großen und Ganzen bleibt die AfD die Stimme der Unzufriedenen und zwar auch die Stimme der Unzufriedenen innerhalb der Arbeiterklasse und der Unterschicht. Und da habe ich die große Befürchtung, dass wenn die Bundesregierung rein auf so ein, und was heißt nicht die Bundesregierung, sondern die Zivilgesellschaft, die breitere gesellschaftliche Linke, wenn sie sich hinter einem solchen Verbotsverfahren stellt, dass sie den Eindruck bestärkt, dass sie auch zum Establishment gehören. Und da denke ich, wäre es zu wünschen gewesen, dass die Parteien der Mitte nicht jahrelang der AfD hinterhergelaufen sind oder wären. Das haben sie aber getan. Jetzt befinden wir uns quasi in einer Situation von österreichischen oder holländischen oder ungarischen Verhältnissen, wo die radikale Rechte bei 20% liegt. Und ich glaube, also ich befürchte, die ist erstmal nicht mehr klein zu kriegen. Und die Frage, die sich dann ergibt für die Linke, für die Linkspartei, aber auch die gesellschaftliche Linke, ist, wie sieht eine kämpferische Opposition aus, die diesen Wut aufnimmt, die diesen Wut nicht, weil es gibt einen Impuls in Teilen der Linken, den Wut an sich auch abzulehnen, als per se reaktionär und nicht mehr einfangbar. Das ist sicherlich bei einem Teil der AfD-Wählerschaft der Fall, aber wenn man das von vornherein ablehnt, dann sichert man eigentlich, dass diesen Wut weiter in Richtung Rex driftet. Und da wird die Frage sein, denke ich, für die Linke, ihre eigene Stimme zu finden, eine wütende Stimme zu finden, weil auch nämlich die Konkurrenz des BSW nicht im Bundestag vertreten ist. Mal gucken, wie lange die Auszählung braucht, aber vermutlich dauert es noch ein paar Jahre. Das könnte dann die Regierung auch noch mal zum Fall bringen. Und in der Zeit dazwischen, denke ich, muss die Linke sich Gedanken machen, nicht nur Gedanken machen, sondern auch Taten schaffen, wie da eine kämpferische, so proletarische, in Anführungszeichen, Opposition aussehen kann, damit diese Dynamik nicht bei der AfD bleibt. Weil ich denke, ein Verbotsverfahren wird diese Dynamik in erster Linie nur verstärken, zumindest unmittelbar. Was dann mittelfristig passiert, ist eine andere Frage. Und da, glaube ich, haben wir im Sinne der Linken, im gesellschaftlichen Sinne noch viel Hausaufgabe zu machen.
Also da würde ich total mitgehen. Und ich finde aber, das Gute für die Linke ist, sie muss ja nicht nur gegen die AfD opponieren, sie kann auch gegen die Regierung opponieren. Und das sollte sie so. Gott und das, das muss sie unbedingt tun, weil, und zwar nicht einfach nur prinzipiell, weil sie das aus der Opposition heraus machen sollte, sondern weil man niemals vergessen darf, welche Verantwortung diese Parteien dafür tragen, dass wir in dieser Situation sind.
Ja.
So, also ich finde das, man muss das wirklich runterbeten, also immer wieder betonen, weil genau diese Diskussion wird ja durch ein Verbotsverfahren jetzt erstmal nicht gestellt. Also wenn wir sagen, in welchem Kontext hat sich das Erstarken der AfD, in welchem Kontext vollzog sich das? Ja, dann war das der Kontext wirtschaftlicher Rezession, das war der Kontext Industriekrise, hast du angesprochen, das war der Kontext Reallohnverluste, das ist der Kontext Armutsquote verharrt auf einem sehr hohen Stand. Und das hat die Bevölkerung jetzt jahrelang erlebt. So, und dann kamen immer wieder Regierungen, die so ein bisschen versprochen haben, es wird euch dann besser gehen, aber man hat immer wieder erlebt, in Zeiten dieses wirtschaftlichen Wachstums wurden keine Entlastungen umgesetzt. Es wurde auch irgendwie keine Form von Umverteilungspolitik eingeleitet, ja, um dieses immer weiter Auseinanderklaffen zwischen Arm und Reich irgendwie abzumildern. Es gab noch nie so viele Milliardäre in Deutschland, so, also die etc. und Kinderarmut auf dem so. Kennen wir alles.
Und noch nie so viele in der Regierung.
Und noch nie so viele in der Regierung, genau. Also so diese Zahlen kennen wir alle. Und ich finde, man darf nie vergessen, wenn du politisch immer wieder kommunizierst, Umverteilung von oben nach unten wird es nicht geben, dass dann diese Erzählung von rechts, ja dann verteilen wir eben um und zwar durch rassistische Ausgrenzung, unglaublich gut verfängt. So. Und ich will es überhaupt nicht trivialisieren, wenn Menschen diese Schlussfolgerung politisch dann für sich ziehen, aber man muss es erstmal plausibel machen, dass das dann realistischer erscheint. Ja, dann wird eben umverteilt quasi durch Abschiebung, durch Remigration, wie die AfD das bezeichnet würde, damit die wenigen kleinen Ressourcen, die irgendwie für die Bevölkerung locker gemacht werden, eben mit weniger Menschen geteilt werden müssen. Und genauso spricht die AfD im Übrigen auch über die soziale Frage. Also Björn Höcke hat das vor vielen Jahren selber auch mal so gesagt. Er hat gesagt, die soziale Frage von rechts ist nicht zwischen oben und unten, der Kampf zwischen oben und unten, sondern zwischen innen und außen.
Ja.
Und man muss sich halt anschauen, was sind sozusagen die politischen und ökonomischen Bedingungen, die diese Erzählung plausibel und überzeugend machen. Und dass das verfängt, sind eben die Regierungen und auch die Parteien verantwortlich, die in die Parteien verantwortlich, die regiert haben in den letzten Jahren. Und deswegen finde ich, dagegen kann die Linke natürlich und sollte sie sehr stark opponieren. Und ich glaube sogar, dass diese schwarz-rote Koalition, die wir jetzt kriegen, sich dazu noch besser eignet fast als die Ampel. Insofern, ja, glaube ich, das Feld ist eigentlich offen für die Linke. So.
Man kann es auf jeden Fall nur wünschen, nur hoffen. Ja. Ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort oder ein guter Punkt, wo wir aufhören können. Das Kapital ist eigentlich verantwortlich. Die Rechte wird immer gefährlicher und die Linke muss beide Gegner ebenso bekämpfen. Danke nochmal, Astrid, für deine Zeit. Wie gesagt, Jacobin Weekly ist zurück aus der Pause. Wir werden nächste Woche wieder da sein und auch in den Wochen darauf. Und nochmal die freundliche Erinnerung, unsere neue Ausgabe ist raus, zurück zum Fortschritt. Da behandeln wir sowohl die Linke des 20. Jahrhunderts als auch die heutige Linke und fragen uns, wie kann unsere Seite, unsere Bewegung zurück zu den Hoffnungen und Träumen des 20. Jahrhunderts, nämlich dem Traum von einer besseren, einer gerechteren, aber auch materiell fortschrittlicheren und entwickelten Gesellschaft zurückkehren, aber das auf eine Art und Weise, die auch in unserem 21. Jahrhundert Sinn macht und uns hoffentlich auch Motivation und auch Energie gibt für die Kämpfe der kommenden Jahre unter Friedrich Merzes Millionärenregierung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Woche.